BR Heimat lesen.
3 Jahre unter verschärfter Haft. Überleben im Kloster. Das Redemptoristenkloster Gars am Inn war im vorigen Jahrhundert eine mächtige Institution, sowohl was die Größe der Anlage betraf, als auch die geistige und geistliche Potenz. Es beherbergte nicht nur einen großen Konvent, sondern auch eine theologische Hochschule für angehende Priester, ein Jungeninternat mit humanistischem Gymnasium, eine Gärtnerei, einen riesigen landwirtschaftlichen Betrieb und viele Werkstätten, eine Bäckerei, Metzgerei, Schreinerei, Spenglerei und eine Druckerei. Allesamt bildeten Lehrlinge aus, die zu hervorragenden Handwerkern wurden. Die Landwirtschaft des Klosters mit ihren imposanten Stallungen und Wirtschaftsgebäuden und mit weit über 100 Hektar Grund war mit Abstand die größte im weiten Umland und immer auf dem neuesten Stand der Agrartechnik, des Ackerbaus und der Milchwirtschaft. Die klösterlichen Zuchtstiere waren richtige Prachtexemplare und schon mal an die 22 Zentner schwer. Heimlich schlichen wir Internatsbuben manchmal in den Stall und bewunderten die Mordstrom-Lackel, wie sie so wiederkäuend dastanden. Und vor allem stierten wir die mächtigen Hodensäcke an, die da zwischen den Beinen dieser Kolosse hingen und keine Vergleiche duldeten. Den Scholz-Peter musste ich mal direkt wegreißen von seiner Sack-Anstier-Meditation, weil es Zeit zum Abendessen war. Damals dachte ich, das Wort Anstieren käme daher. Die Klostergärtnerei war weithin berühmt für Gurtsach. Meine Mama kaufte alle Gurken- und Tomatenpflanzerl für ihren Garten beim Bruder Ulrich, Gärtner des Klosters und Meister seines Fachs. Wir Internatsschüler mussten manchmal mithelfen in der Gärtnerei beim Pikieren, also beim Umtopfen der vorgezogenen Pflanzerl in größere Töpfe. Das habe ich immer gern gemacht, denn es war wie ein Ausflug in eine andere, buntere Welt. In seinen sonnigen Gewächshäusern roch es nach Leben, nach Pflanzen und frischer Erde, ganz anders als in den dunklen Klostergängen. Und der Frater Ulrich war ein freundlicher, entspannter Mensch, einfach eine gute Haut. Bei ihm fühlten wir uns alle wohl. Wirtschaftlich hatte das Kloster einen großen Vorteil, weil so viele unbezahlte Arbeitskräfte zur Verfügung standen. Die Patres, Fratres und Klosterschwestern hatten zwar einen Anspruch auf Rundumversorgung mit Verköstigung, Kleidung und auf ein kleines Taschengeld, aber eine richtige Bezahlung gab es nicht. Ora et labora, bete und arbeite. In meiner Internatszeit von 1964 bis 1967 gab es in dem ansonsten rein männlichen Kloster auch noch 3 Klosterschwestern und so um die 15 junge Frauen in der Vorbereitungszeit auf das Klosterschwestern-Dasein. Sie mussten alle 14 Tage die 4 Meter breiten und unendlich langen Gänge des Klosters putzen, um sich in Demut und Gehorsam zu üben. Auf ihren Knien nebeneinander, mit gesenktem Kopf rückwärts rutschend, hatten sie mit Wurzelbürste und Seifenlauge die alten, zerfurchten Holzböden zu schrubben und aufzuwischen und danach das Ganze nochmals auf den Knien mit Bohnerwachs einzureiben und dann schließlich alles zu bohnen. Nur nicht in der Klausur, denn das war der Bereich im Kloster, der ausschließlich den Männern vorbehalten, also für Frauen strikt verboten war. Da mussten die Patres selber auf die Knie. Pech gehabt. Die sogenannten Pfarrerlehrlinge, also die Novizen, die in der klösterlichen Hochschule studierten, waren im gleichen Seitenflügel wie die Novizinnen untergebracht, nur einen Stock tiefer. Doch der barrierelose Zugang zum weiblichen Stock ließ so manchen frommen Jüngling an seiner keuschen Berufung verzweifeln. Sollte man sich nicht doch noch einmal umschauen, was unterm Herrgottseim Himmel so alles gewachsen ist, bevor man das zölibatäre Gelübde ablegt? Es kamen Gerüchte auf, die hinter vorgehaltener Hand die Runde im ganzen Kloster machten und sogar bis zu uns Internatsschülern vordrangen. In einer giftigen Mischung aus zur Schau gestelltem Entsetzen, notdürftig verborgener Lüsternheit und kaum zu übersehendem Neid hörten wir einige Patres im Pausenhof davon tuscheln. Um das Kloster nicht weiter in Unruhe zu versetzen und um dem schamlosen Treiben ein Ende zu machen, verbannte man die Novizinnen kurzerhand in ein anderes Haus. Dann war er Ruhe und keiner redete mehr darüber. Schweigen, Ruhe, Vertuschen, Das wäre der katholischen Kirche noch bis heute am liebsten, wenn es um Themen wie die Sexualität von Geistlichen geht, um vaterlose Pfarrerskinder oder besonders um Missbrauch. Aber seit das Schweigen von tausenden Missbrauchten und Misshandelten gebrochen ist, gibt es Gott sei Dank keine Ruhe mehr für die Kirche. Und es wird auch so lange keine Ruhe geben, bis die Sexualität endlich als das begreift, was sie sein kann. Ein wunderschönes Geschenk, das wir von Gott haben. Im September 1964 kam ich aufs Gymnasium im Garser Klosterinternat. Ein besonderes Privileg, wie man mir sagte, das nur meinem großen Bruder Sepp und mir zuteil wurde, von uns 8 Geschwistern. Eigentlich konnten sich meine Eltern die Kosten für das Internat überhaupt nicht leisten. Aber unsere Familie bekam einen Sondertarif gewährt, weil die Mama und vor allem der Onkel Alois, jener schon oft erwähnte Japan-Missionar, dem Internatsleiter mit uns beiden klösterlichen Nachwuchs in Aussicht stellte. In den ersten Wochen habe ich mich oft in den Schlaf geweint, vor Heimweh und Kummer. Ich war zum ersten Mal weg von daheim, kam direkt aus unserer kleinen, kachelofenwarmen Stuben in dieses riesige Kloster und unter das strenge Regiment dieser gefühlsreduzierten Männer in rabenschwarzen Roben. Vom Internatseintritt im September bis zu den Weihnachtsferien durften wir keinen Besuch von zu Hause bekommen. Entwöhnung vom Elternhaus nannten sie das, und der Direktor Sauter hat das eiskalt durchgezogen. Wir fürchteten ihn. Wenn er den Gang entlang kam in seinem weiten schwarzen Gewand, wären wir am liebsten unsichtbar gewesen. Wir wichen ihm mit gesenktem Kopf aus und hofften, dass er uns einfach nicht bemerkte. Denn eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war es, uns Buben ohne wirklichen Grund in den Oberarm zu zwicken, bis wir blaue Flecken hatten. Einfach so. Ein Sadist im Priestergewand, kein Mitgefühl hinter seinem knöchernen, verbissenen Gesicht und schon gar nichts Väterliches, was dem Wort Pater im Sinne von Vater nur annähernd gerecht geworden wäre. Gegessen wurde im großen Speisesaal des Klosters unter Aufsicht von Pater Sauter. Alle 14 Tage gab es Sagosuppe. Wir Buben nannten sie nur Froschleichsuppe, denn so sahen die kleinen schleimigen Perlen aus, die dicht an dicht in der muffig riechenden Suppe schwammen. Warum Frater Wilhelm, der dicke Koch, gerade diese Suppe immer wieder auf den Speiseplan setzte, war uns ein Rätsel. Bei Recherchen zu diesem Buch habe ich in einem alten Klosterkochbuch ein Sago-Suppenrezept aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. Wer weiß, woher er seine Inspirationen zur billigen, kalorienreichen Verköstigung der 50 bis 60 hungrigen Buben nahm. Vielleicht war es aber auch der Direktor Sauter, der dafür sorgte, dass wir regelmäßig mit diesem Gericht traktiert wurden. Schon beim Reinkommen in den Speisesaal erkannten wir an dem widerlichen Geruch, heut ist wieder soweit. Mir graute vor dem, was in der nächsten Stunde auf mich zukommen würde. Der Direktor übernahm immer persönlich das Austeilen dieser Suppe und gab mir mit einem hämischen »Guten Appetit« noch eine Extrakelle drauf. Dann verfolgte er mich mit seinen kleinen Augen, wie ich mich an meinen Platz setzte, den ersten Löffel in den Mund schob und wie mich der Würgereiz überkam. Wenn er sah, dass ich den Löffel zur Seite legte, packte er mich am Oberarm und zerrte mich samt Suppentäler in eine Ecke des Speisesaals. »Bis du aufgegessen hast!« Und er ließ mich da stehen, den Teller in der einen und den Löffel in der anderen Hand. Ich schaffte es irgendwie, die Tränen zu unterdrücken, aber ich konnte einfach keinen Löffel runterbringen. Oft stand ich noch da, wenn die anderen schon in der großen Freizeit draußen Fußball spielen durften. Fußball spielen war unser einziges unbeschwertes Vergnügen im strengen Tagesablauf. So konnte er mich doppelt quälen, der Direktor. Er wies Frater Wilhelm an, die Aufsicht über mich zu übernehmen, und ließ mich da stehen. Der Koch hatte zwar ein grobschlächtiges Gesicht, war aber ein mitfühlender Mensch. Wenn der Pater Sauter den Saal verlassen hatte, erlöste er mich immer gleich. »Gib her, Bub!« Er nahm mir die verhasste Suppe aus der Hand und schüttete sie in den Saukübel. Ich war ihm unendlich dankbar und lief zu den anderen raus, immer auf der Hut, dem Direktor unterwegs nicht über den Weg zu laufen. Ich weiß bis heute nicht so genau, warum er es gerade auf mich abgesehen hatte. Aber vielleicht sollte das ja die erzieherische Vorbereitung auf mein späteres Leben im Kloster sein. Nach der Devise »Demut und Gehorsam« kann man nicht früh genug lernen. Eine Steilvorlage für alle disziplinarischen Grausamkeiten hinter Klostermauern. Viel später, so Ende der 70er Jahre, als ich schon in München studierte, besuchte ich mit meiner Mutter die Gärtnerei des Klosters Gars und freute mich sehr, den Frater Ulrich wiederzusehen, wie er da noch immer zwischen seinen Töpfen und Beeten umherging. Noch heute muss ich oft an ihn denken, wenn ich in meinem Garten stehe. Mit Dankbarkeit, denn er war nicht nur ein verlässlicher Trost in meinen dunklen Internatsjahren. Auch die Freude am Garteln, Dinge wachsen zu lassen, die ich in seinem Gesicht gesehen habe, begleitet mich bis heute. Mit einer merkwürdigen Mischung aus Abscheu und Neugier sah ich zum Kloster auf. Die Neugier siegte. Ich ging noch einmal hinein und durch die langen, breiten Gänge, die mir als Kind so viel Angst gemacht hatten. Da sah ich ihn, den Sauter, wie er durch den Gang hinkte, wohl nach einem schweren Schlaganfall. Er erkannte mich auch.
»Ja, der Meier«, lächelte er milde.
»Nix wie raus hier«, war mein erster Gedanke. Und fast reflexhaft drehte ich mich um und wollte Richtung Ausgangstür gehen. Ganz der kleine, wütende Bub. Aber dann hielt ich plötzlich inne. Wer weiß schon, was dieser Mensch in seinem Leben durchgemacht hat, dass er so geworden ist, wie er war. Und ich ging auf ihn zu, reichte ihm die Hand. Nicht Demut. Vergebung ist eine der wichtigsten Botschaften des Christentums. Und ich begriff in diesem Moment, dass sie auch dem gut tut, der verzeiht. Wenige Wochen später starb er. Noch eine markante Gestalt in unserem Internatsschülerleben war unser Lateinlehrer, der Pater Meller. Markante Gestalt trifft es wortwörtlich, denn er war unglaublich dick. Ein riesiger Bauch wölbte sich unter seiner zeltgroßen Kutte, als hätte er einen Medizinball darunter versteckt. Er hatte noch dazu eine merkwürdige Angewohnheit. Wenn er zum Unterricht zu uns ins Klassenzimmer kam, dann ging er immer quer durch die Tür. Wir Buben feigsten, der mag bestimmt schauen, ob er mit seinem Riesenranzen nur durchpasst. Mellax nannten wir ihn, in Anlehnung an Obelix. Seine zweite hervorstechende Eigenschaft, das war seine Lüsternheit. Er war die Karikatur eines fetten Lustmolchs. Wenn in einem Kapitel unseres Lateinbuchs auch nur der geringste Hinweis auftauchte, dann kam er sofort auf das sündige alte Rom zu sprechen und er schmückte seine schlüpfrigen Geschichten in allen Details aus. Ja, er weidete sich geradezu daran, unverhohlen. Welche zügellosen Orgien bei den Saturnalien und Bacchanalien, den religiösen Festen des späten Roms, stattfanden, wie sich die Konkubinen auf die Nacht mit dem Kaiser vorzubereiten hatten, wie sie sich kleiden und parfümieren sollten. Und dann ging er meist nahtlos über zu den alten Griechen, zu Priapus, der mit erigiertem Glied dargestellte griechische Gott der Potenz, und zu den erotischen Abenteuern des Zeus. Und der Höhepunkt seiner Geschichten, wie sich in den Aphrodite-Tempeln Priester und Priesterinnen orgiastisch vereinten. Also alles, was man sich im klösterlichen Lateinunterricht nicht so vorstellt. Aber wir Buben in der beginnenden Pubertät fanden das ausgesprochen spannend und gingen das Gelernte aus seinen Lateinstunden in der Pause nochmal eifrig durch. Ansonsten war der Pater Meller weniger engagiert im Unterricht und legte seinen Lehrauftrag eher gemütlich aus. In der sechsten Stunde gab es bei ihm meist Stillbeschäftigung. Das sah dann so aus, dass er seinen Kopf auf den Katheder legte und schlief, bis die Glocke ihn aufschreckte. Vielleicht musste er sich erholen von schlaflosen Nächten, wachgehalten und geplagt von seinen unerfüllten sexuellen Fantasien. Aber wir mochten ihn. Denn er war nicht so streng und schon gar nicht so brutal wie der Sauter oder wie der ebenso gefürchtete Pater Stegmeier, unser nächster Lateinlehrer, bei dem man immer mit allem rechnen musste. Einmal rastete er während des Unterrichts komplett aus, als er feststellte, dass wir die Vokabeln nicht richtig gelernt hatten. Er schrie uns an und lief dabei so rotblau an im Gesicht, dass uns Angst wurde. Dann rannte er wutentbrannt zur Tür hinaus, die Treppen hinunter und in den Klostergarten. Dort schnitt er eine Haselnussrute ab und stürmte wieder hoch ins Klassenzimmer. Wir mussten uns aufstellen, Hände ausgestreckt und die Handflächen nach oben. Dann schlug er mit voller Wucht auf die Kinderhände. Wir hatten noch tagelang blaue Striemen. Er schwitzte immer. War es sein Jähzorn oder sein hoher Blutdruck oder beides, die ihm den Schweiß auf die Stirn trieben, wir wussten es nicht. Wenn es sehr heiß war im Sommer und er selbst in den Klassenzimmern hinter den dicken Klostermauern stickig wurde, verschüttete er einen ganzen Kübel Wasser auf dem Fußboden. Verdunstungskälte, erklärte er uns. Er schwitzte trotzdem, und wir auch, aber mehr aus Angst vor seinen unvorhersehbaren, gewalttätigen Wutausbrüchen. Ich will hier aber nicht verschweigen, dass es auch menschenfreundliche Lehrer in diesem Kloster gab, wie den Pater Bielmeier, unseren Biologielehrer. Leicht bucklige Haltung, rote Bäckchen und immer ein Lächeln im Gesicht. Heute würde man sagen, er war ein Naturfreak. Er kannte jedes Blümchen, jedes Kraut und natürlich auch den lateinischen Namen dazu. Im Frühsommer nahm er uns mit auf Spaziergänge durch die blühenden Wiesen rund um das Kloster und zeigte uns den Artenreichtum dieser damals noch so intakten Landschaft. Was für eine schöne Abwechslung in unserem klösterlich strengen Tagesablauf mit den vielen Schweigezeiten. Um 6.15 Uhr läutete die schrille Glocke in unserem Schlafsaal. Keine Zeit, sich nochmal im Bett umzudrehen, denn wir hatten nur eine Viertelstunde, um in den Waschsaal zu gehen, das Gesicht zu waschen, die Zähne zu putzen und uns am Spind anzuziehen. Alles stillschweigend. Und dann war der ganze Tag weiter eng durchgetaktet, bis zum Zubettgehen. 6.30 Uhr bis 7 Uhr Messe in der Klosterkapelle. 7 Uhr bis 7.30 Uhr Morgenstudium, stillschweigend. 7.30 Uhr bis 8 Uhr Frühstück im Speisesaal, Unterhaltung erlaubt. 8 Uhr bis 13 Uhr Unterricht. 13 Uhr bis 13.30 Uhr Mittagessen, Unterhaltung erlaubt. 13.30 Uhr bis 15 Uhr große Freizeit, Unterhaltung und Fußballspielen erlaubt. 15 Uhr bis 16.30 Uhr Hauptstudium, stillschweigend. 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr kleine Freizeit, Unterhaltung erlaubt. 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr Abendstudium, stillschweigend. 18.30 Uhr bis 19 Uhr Abendessen, Unterhaltung erlaubt. 19 Uhr bis 19.45 Uhr Abendfreizeit, Unterhaltung erlaubt. 19.45 Uhr bis 20.15 Uhr Lernen oder Lesen im Studiersaal, stillschweigend. 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr Abendgebet in der Kapelle. 20.30 bis 20.45 Uhr Waschsaal und Umziehen, stillschweigend. 20.45 Uhr Bettruhe. Der Pater Sauter schritt ein paar Mal kontrollierend den Gang im Schlafsaal auf und ab, ob wir alle stillschweigend in den Betten lagen. Dann machte er das Licht aus und ging hinaus. Er stand dann aber noch vor unserer Tür und wehe, es war noch ein Laut zu hören. So nach einer Viertelstunde war die Luft meistens rein. Überall leises Tuscheln, besonders im Sommer, wenn die Abendsonne noch durch die Fenster schien. Wer konnte da schon schlafen? Zum Glück ließ uns der Pater Sauter wenigstens am Abend in unseren Betten in Ruhe. Dass das auch anders sein konnte, erlebte ich ein paar Jahre später mit dem Pater Paul. Er war Präfekt im Alfonsianum, dem Internat der Redemptoristen in Ingolstadt für die höheren Klassen, in dem ich nach 3 Jahren verschärfter Haft in Gars noch 2 Jahre verbrachte, bis mich die neue Schulbuslinie von Reichertsheim zum Wasserburger Gymnasium endgültig aus der Internatshaltung befreite. Jener Pater Paul sah es als eine heilige Aufgabe an, jeden Abend zu kontrollieren, ob die Jünglinge, die da in den Betten lagen, auch keine Unterhose unterm Schlafanzug mehr anhatten. Aus hygienischen Gründen, versteht sich. Und so griff er zu, der Pater Paul, jeden Abend mit seinen geweihten Händen in die Schlafanzughosen von uns Buben. Wir nannten ihn den Greifer. Buben, die er besonders mochte, durften sogar zu ihm aufs Zimmer. Mich hat er zum Glück verschont. Was hinter der verschlossenen Tür geschah, konnten wir nur ahnen, denn keiner hat darüber gesprochen. Leider sind es immer die Opfer, die sich schämen. Wegen sexuellen Missbrauchs wurde er nie belangt. Er starb noch im letzten Jahrhundert. Aber erst einmal wieder zurück in unseren Schlafsaal in Gars. Der Wampi, wie wir meinen Bettnachbarn alle nannten, weil er ein kleines Wamperl mit sich herumtrug, kroch nach der obligatorischen Sauterviertelstunde unter sein Bett, wo er sein Buch und die Taschenlampe deponiert hatte, und ritt sofort mit Kara bei Nemsi durchs wilde Kurdistan. Aber was, wenn der Sauter doch noch mal in den Schlafsaal gekommen wäre? Das war nicht so selten bei diesem kontrollversessenen Herrscher über uns Buben.
In der Bettruhezeit heimlich zu lesen, das war streng verboten. Aber der Wampi las ja nicht nur irgendein Buch, er las Karl May. 3 ganze Wochen Fußballverbot war die harte Strafe für diese Schandtat. Denn die konzentrationszersetzende und profane Abenteuerlektüre war höchstens am Wochenende erlaubt. Es standen nun schließlich andere Bücher im Bibliothekszimmer zur Verfügung, die dem Pater Sauter als lesenswerter und bildend galten. Ich stöberte oft in den alten, verstaubten Schränken auf der Suche nach spannendem Lesestoff. Das meiste schob ich gelangweilt wieder zurück. Eines Tages entdeckte ich aber ein Buch, das ich verschlungen habe. Das war genau das, wonach ich gesucht hatte. Da ging es um die heroische Verteidigung einer Burgfestung in Spanien. Total spannend, und ich zitterte mit den Burgverteidigern in Toledo, dass sie durchhalten sollten, bis ihnen ein tapferer General namens Franco zu Hilfe kam. Erst viel später wurde mir klar, dass es sich da um das Buch eines deutschen Nazis gehandelt hat, der darin den spanischen Faschismus verherrlichte. Die Helden des Alcazar, ein übles, ultrarechtes, demagogisches Pamphlet mit Geschichtsverfälschung der groben Art, das da im klösterlichen Bücherschrank für uns Buben zur Verfügung stand. Ein 12-jähriger Junge konnte das noch nicht wissen, die Patres aber schon. Doch so manch braune Gesinnung hielt sich noch lange nach 1945 in der katholischen Kirche bis in den Vatikan hinein. Das zeigte sich auch in den sogenannten Klosterrouten, später auch Rattenlinien genannt, über die Faschisten und NS-Täter nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe hochrangiger Vertreter der katholischen Kirche nach Spanien, Südamerika oder in Länder der arabischen Welt auswanderten, um einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen. Aber das gehört wohl auch zu den noch nicht aufgearbeiteten dunklen Seiten der neueren Kirchengeschichte. Dunkel in jeder Hinsicht wurde es auch für uns Internatsbuben, wenn uns die Patres in der Fastenzeit durch den modrig düsteren, unterirdischen Gang vom Internatsgebäude zur Klosterkirche rübergehen ließen, wohl um uns auf unsere eigene Sterblichkeit dezent hinzuweisen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie mich schauderte, als ich in meinem ersten Internatsjahr an den schwarzen Grabkreuzen vorbei musste und an den Totenköpfen, die uns von den Mauersimsen hohläugig anzustarren schienen. Die perfekte Einstimmung auf die finstere Predigt, die uns in der kalten Klosterkirche erwartete. Deren einziger Zweck schien es zu sein, unter uns Buben Angst und Schrecken zu verbreiten, um uns auf Linie zu halten. Denn wer vom rechten Weg abkommt, den erwarten nach dem Tod die Qualen der Hölle. Umso mehr fürchtete ich mich auf dem Rückweg. Was mich die erste dunkle Zeit im Internat irgendwie durchstehen ließ, waren bestimmt auch die Briefe meiner Mutter. Ja, sie schrieb mir regelmäßig. Wie sie das auch noch hinkriegte, neben ihrem langen Tagwerk, das morgens um 5:30 begann und erst spät abends endete, ist mir ein Rätsel. In ihrer schönsten Schrift schrieb sie mir, was alles so los war in Reichertsheim, wer auf die Welt gekommen war und wer sie verlassen hatte. Eigentlich nichts Besonderes. Aber der letzte Satz im Brief tröstete mich immer und berührt mich noch heute zutiefst. Es grüßt und segnet dich deine Mutter. Ich fühlte mich immer gut, nachdem ich den Brief von meiner Mama gelesen hatte. Und dann las ich ihn nochmal und nochmal, und oft legte ich ihn unter mein Kopfkissen, damit ich besser schlafen konnte. Es war, als besäßen diese Worte tatsächlich eine magische Kraft. Ich fühlte mich gehalten und geliebt und nicht mehr allein, denn ich war ja gesegnet. Dieser Segen lag wie eine schützende Hand über mir. Und kein Pater Sauter konnte daran etwas ändern. Als Vater und Opa versuche ich, diesen segensreichen Blick weiterzugeben, denn ich weiß, welche Kraft man daraus ziehen kann. Als nach meinem ersten halben Jahr im Internat die Tage wieder länger wurden und die Welt wieder heller, hatte ich mich einigermaßen mit meinem Klosterleben arrangiert. Außerdem gab es im Frühling 1965 einen Lichtblick für uns Buben. Winnetou, der Häuptling der Apachen, kam nach Gars am Inn. Kaum zu fassen. Wir durften uns tatsächlich die Karl-May-Verfilmung im Kino anschauen. Welche Strahlkraft ging da von diesem edlen Häuptling der Apachen auf uns kleine Burberl über? Mit Inchochi, der Schwester Winnetous, gespielt von der wunderschönen Französin Marie Versini, erlebten wir einen Kulturschock der sinnlichen Art. Und ein ganzer Schlafsaal voll vorpubertärer Buben träumte sehnsuchtsvoll von ihr. Im Herbst 1966 geschah etwas ganz Besonderes. Da kam die große Welt direkt zu uns ins Kloster. Drei junge Novizen tauchten da auf. Erstaunlich lässige Typen, das sah man schon am Gang. Einer von ihnen spielte Gitarre und alle drei konnten sie ziemlich gut singen, mehrstimmig und auf Englisch. Wow, echte Amerikaner. Sie waren für das Theologiestudium aus einem Redemptoristenkloster in Philadelphia zu uns nach Gars am Inn gekommen. Unglaublich. Zur Weihnachtsfeier wollten sie etwas ganz Besonderes mit uns Buben aufführen. Das Weihnachtsspiel nach Karl Orff. Wie sie es zustande brachten, den Pater Sauter davon zu überzeugen, eigens dafür Xylophone, Glockenspiele, Pauken und Trommeln, eben das ganze Instrumentarium des Orffschen Schulwerkes anzuschaffen, ist mir bis heute nicht klar. Noch dazu war das Weihnachtsspiel gar nicht so katholisch. Da kommen Hexen vor, die die Hirten mit so ketzerischen Fragen verunsichern wie »Gibt es einen Gott?« Eigentlich unmöglich in einem katholischen Ordenshaus. Aber vielleicht hat das niemand hinterfragt, denn Orff war damals schon ein bedeutender Komponist und ein bayerischer obendrein. Ich durfte die Maria spielen, in Ermangelung von weiblichen Darstellern und weil ich immer ein bisschen wie ein Mädchen aussah. Aber da man ja bei einer stillenden Mutter nicht um einen Busen herumkommt, hat mir der Paterpräfekt einen gemacht. Er hat aus einem Pappadeckel zwei Spitztüten gebastelt und diesen Pappbusen sollte ich unter meinem Mariengewand tragen. Der Pater wies mich noch darauf hin, dass ich das mit der nötigen Ehrfurcht vor diesem weiblichen Körperteil tun soll. Ehrfurcht vor diesem spitzigen Pappadeckelbusen? Wie sollte denn das gehen? Hätte er einen Busen ähnlicher gesehen, dann hätte ich ihn vielleicht mit Hingabe behandelt. Doch das hätte dem Pater auch nicht gefallen. Unser Orffsches Weihnachtsspiel war ein großer Erfolg. Stürmischer Applaus und Rufe nach Zugabe. Die drei amerikanischen Novizen ließen sich nicht lange bitten. Einer nahm die Gitarre und sie sangen ein Lied, das sie aus Amerika mitgebracht hatten. Ein ganz neues Lied von einem jungen Protestsänger, das um die Welt gehen sollte und sie ein Stückchen verändern würde. »Blowin' in the Wind«. Niemand, auch nicht die verbohrtesten alten Köpfe in unserem Theatersaal, konnte sich der Magie dieses Liedes entziehen. Das war wie ein Schlüsselerlebnis für mich, zu sehen und zu spüren, was man nur mit einer Gitarre, der Stimme und einem guten Text bewirken kann. Ein Pfarrer bin ich nicht geworden, aber ein Kabarettist und Liedermacher. Wie viel nun dieses Erlebnis dazu beigetragen hat, ob es mehr die Rebellion gegen meine klösterliche Erziehung war oder ob nicht gerade diese auch eine Grundlage dafür war, wer weiß das schon. The answer is blowing in the wind. Aber irgendwie habe ich meinen Auftrag doch erfüllt. Denn als Kabarettist und Liedermacher ist man ja auch sowas wie ein Prediger. Man steht zwar nicht auf der Kanzel, aber auf der Bühne. Und eine Botschaft, eine Message hat man ja auch, bestenfalls. Tja, und wo nimmt man so eine Botschaft her? Sicher ist auf jeden Fall, dass es meine wilde Bauernbubenkindheit und mein Heimatort Reichertsheim waren, die mich geprägt haben. Und vor allem waren es die frühen Begegnungen mit für mich wichtigen Menschen, denen ich hier danken möchte. Meiner ganzen Familie, die mir ein gutes Nest zum Ausfliegen war, besonders meiner Mutter mit ihrer ruhigen Stärke und ihrem Glauben. Auch an mich, meine Tante Mari, mit der ich gelernt habe, immer den richtigen Ton zu treffen. Dem Frater Ulrich und dem Pater Bielmeier, die mir ihre Liebe zur Natur weitergegeben haben. Dem Frater Wilhelm für sein Erbarmen. Den drei Novizen, durch die ich gespürt habe, welche Kraft in der Kunst liegt. Und nicht zuletzt dem Pater Sauter, mit dem ich rebellieren und verzeihen gelernt habe.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must just a white dove sail before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? The answer.